Moment Akustik, dein Podcast der ALH Akademie für Körper, Geist und Seele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moment Akustik. Ich bin Katja und hier im Podcast unterhalte ich mich mit meinen Gästen über Themen rund um positive Psychologie, ganzheitliche Gesundheit und Beratung. Heute probieren wir mal was Neues aus. Wir möchten euch Rede und Antwort zum Thema Heilpraktiker stehen. Dazu haben wir euch in den letzten Tagen über unsere Kanäle gefragt, was euch an diesem Thema interessiert, beziehungsweise welche Fragen ihr euch da stellt. Ja, meine liebe Kollegin Aisha hat eure Fragen gesammelt und zusammengestellt und sie wird sie nun stellvertretend für euch an mich richten. Dann legen wir mal los.
Genau, wir haben ein paar Fragen gesammelt, alles rund um das Thema Heilpraktiker. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Frage starten, die auch recht häufig gestellt worden ist. Und zwar ist es ja so, dass es nicht direkt eine Heilpraktiker-Ausbildung gibt, sondern im Endeffekt eine Prüfung vor dem Gesundheitsamt abgelegt werden muss, um Heilpraktiker zu werden. Da stellt sich dann einigen die Frage, ist es überhaupt notwendig, dass ich vorher auf eine Schule gehe, dass ich eine Ausbildung mache oder kann ich mir vielleicht einfach das Wissen auch selber aneignen?
Also rein theoretisch wäre sowas natürlich möglich, dass ich mich da hinsetze und anfange ein Buch zu lesen und dann in die Prüfung gehe. Es macht schon Sinn, eine Schule zu besuchen und ich würde es auch jedem empfehlen, denn es ist einfach sehr, sehr viel Stoff. Also es handelt sich nicht um ein bisschen Wissen, sondern es ist wirklich eine komplette Ausbildung. Und wenn ich nicht gerade schon Medizin studiert habe, dann wird mir das sehr, sehr schwer fallen, diese Fachbereiche zu verstehen und auch so zu verstehen. Es geht ja nicht nur ums Auswendiglernen, sondern es müssen nachher Diagnosen gefunden werden. Es muss differenzialdiagnostisch gedacht werden. Ich muss vom Handling her die klinischen Untersuchungen können. Ich muss Spritzen setzen können. Das ist ja alles Prüfungsinhalt. Und es wird natürlich auch erwartet, dass ein kompetenter Heilpraktiker diese Fertigkeiten mitbringt. Und das sind halt alles Fähigkeiten, die ich wirklich erst mal in der Ausbildung lernen muss, um sie dann eben wirklich auch für die Praxis zu können. Und ich würde mal stark anzweifeln, dass man sich das, egal wie gut der Autodidakt wäre, sich das selber beibringt. Also es macht einfach wirklich keinen Sinn. Das ist, würde ich nicht empfehlen. Aber rein gesetzlich könnte man natürlich sagen, ich mache das trotzdem.
Super, danke dir. Das hilft wahrscheinlich einigen auch weiter. Mhm. Und da kommen wir dann tatsächlich auch direkt schon zur nächsten Frage, wenn wir so ein bisschen über Voraussetzungen sprechen. Also klar, das Wissen ist Voraussetzung. Das sollte ich haben, um Heilpraktiker zu werden. Aber wie sieht das denn mit der Prüfung aus? Muss ich irgendwas vorweisen, vorlegen können, um dann diese Prüfung zu machen und im Endeffekt Heilpraktiker zu werden?
Ja, also es ist ja so, dass das Ganze über das Heilpraktikergesetz und die Durchführungsverordnung geregelt wird. Und wichtig ist einfach nur, wenn ich in diese Prüfung gehe, muss ich ein paar Grundkriterien erfüllen. Also sinnvoll ist natürlich eine Vorbereitung in einer vernünftigen Ausbildung einfach gut vorbereitet zu sein, dann muss ich mindestens 25 Jahre alt sein. Ich sollte zusätzlich zu einer Ausbildung, aber das ist nicht vorgeschrieben, die Ausbildung braucht man, das ist vorgeschrieben, einen Hauptschulabschluss. Und ich brauche auch noch einen Nachweis über meine persönliche Zuverlässigkeit. Das Ganze erfolgt mit dem polizeilichen Führungszeugnis, was dann direkt von Amt zu Amt geschickt wird. Also das kriegt man gar nicht in die Hände. Das beantragt man dann bei sich zum Beispiel in so einem Bürgerbüro. Und dann wird das von den Ämtern dann ans Gesundheitsamt weitergeleitet. Und dann benötigt man auch nochmal einen Nachweis des gesundheitlichen Status, sage ich jetzt mal, dass man dazu in der Lage ist, den Beruf auszuüben. Das macht in der Regel der Hausarzt. Da geht es dann um solche Dinge wie, liegen schwere Suchterkrankungen zum Beispiel vor, die verhindern könnten, dass ich in dem Moment eine gute Entscheidung treffe und den Patienten in einem Notfall gut versorgen kann oder solche Dinge. Also das ist eben dem Hausarzt dann überlassen. Ja, und wenn ich das alles beisammenbringe, muss ich nur noch die beiden Prüfungen bestehen. Es gibt eine mündliche und schriftliche, mehr gibt es später dazu. Dann darf ich Heilpraktikerin werden.
Na, das klingt doch nach einem Plan. Also wie so eine kleine Checkliste, die haben wir auch auf unserer Website verlinkt. Wenn man sich da einmal durchklickt, kann man so ein bisschen schauen, dass man sich selber die Haken dahinter setzt, dass wirklich alles erledigt ist. Und dann geht's los. Vielleicht kurzer Einschub dazu noch, weil wir eh gerade bei der Prüfung sind. Melde ich mich selber an? Übernimmt die Schule das? Oder an wen richte ich mich da, wenn ich mich anmelden möchte?
Also das muss tatsächlich jeder selbst machen. Das kann keine Schule übernehmen, sondern man muss wirklich selber beim Gesundheitsamt vorsprechen bzw. sich anmelden und diese ganzen Dokumente dann auch einreichen. Wichtig vielleicht für alle zu wissen ist, dass man beim Gesundheitsamt anfragt, wie denn die Wartezeiten sind und was die alles haben wollen. Manche wollen dann noch einen Lebenslauf haben oder was weiß ich. Ne? Das sollte man immer noch mal vorab einfach fragen. Wir weisen auch zu Beginn an mehreren Stellen darauf hin, dass man wirklich noch mal nachhört, was so da die Wartezeiten sind.
Okay, also die Wartezeit sollte man dann schon im Blick halten. Und was ist, wenn ich dann merke, oh je, ich schaffe das gar nicht bis zu dem Termin, an dem ich jetzt eigentlich Prüfung hätte?
Wenn man merkt, okay, ich habe mich da jetzt vor 2 Jahren ganz euphorisch angemeldet und merke, ich bin noch überhaupt nicht so weit, ich brauche noch ein Jahr oder so, dann kann man das auch verlegen. Ne? Das Gesundheitsamt muss dann nochmal informiert werden. Es kann sein, dass eine Verwaltungsgebühr in geringer Höhe auf einen zukommt, aber das ist wirklich machbar und dann legt man den Termin einfach nochmal um. Also das ist überhaupt kein Problem, das kennen die Gesundheitsämter ja auch.
Dann ist das ja machbar. Auch die nächste Frage dreht sich um die Prüfung. Scheint ein Thema zu sein, was doch viele bewegt, verständlicherweise. Welche Inhalte eigentlich geprüft werden? Und die sollten ja wahrscheinlich auch in der Ausbildung vorkommen, dass wenn man sich dann umschaut, wenn man eine Schule besuchen möchte, welche Inhalte sollten abgedeckt werden mit der Ausbildung?
Seit März 2018 gibt es dazu tatsächlich bundeseinheitliche Leitlinien, die für die Überprüfung gelten. Und dementsprechend natürlich ist unser Lehrgang darauf ausgerichtet. Und da wird ganz genau definiert, wie eben wirklich so eine Prüfung ablaufen soll und welche Inhalte da dran kommen. Und es wird generell tatsächlich alles überprüft. Das ganze klinische Wissen, was du in unserer Ausbildung lernst. Es wird geprüft in einer schriftlichen Prüfung. Das heißt, es sind 60 Multiple-Choice-Fragen. Du darfst da maximal 15 Fehler machen. Und dann gibt es nochmal eine einstündige mündliche Prüfung, wenn du die schriftliche Prüfung bestanden hast. Und nach dieser mündlichen Prüfung bist du dann hoffentlich Heilpraktikerin und erhältst die Zulassung und kannst dann eben entsprechend loslegen.
Da drücken wir auf jeden Fall allen die Daumen. Kannst du uns so einen kurzen Überblick geben, so Themenblöcke, die drankommen, was uns inhaltlich oder was einen inhaltlich bei der Prüfung dann erwartet?
Ja, das sind wirklich einige Themen. Also das geht wirklich über medizinisches Basiswissen, über Erkrankungen im Fachbereich der inneren Medizin, über Erkrankungen in der Orthopädie. Dann greift das über natürlich die Fachbereiche Urologie, Gynäkologie, Infektionskrankheiten, Neurologie. Es geht auch tatsächlich über die Psychiatrie, hat dann natürlich auch die ganzen rechtlichen Aspekte des Heilpraktikerberufes und der Tätigkeit, also da wirklich Gesetze und die ganzen Anforderungen. Und natürlich geht es dann auch um Notfälle. Und am besten guckt ihr da auf unserer Homepage und guckt da in den Lehrgangsablauf, dann seht ihr die Themen, die in unserer Ausbildung sind und seht auch direkt damit das, was geprüft wird in den Leitlinien. Die haben wir übrigens auch nochmal auf unserer Seite verlinkt, dass man da nochmal schauen kann.
Wunderbar, dann kann man sich da ja direkt einen Eindruck holen. Eine letzte Frage noch zur Prüfung. Was passiert in dem Falle, den wir uns eigentlich nicht wünschen, aber wenn man denn dann noch durchfällt?
Ja, also man darf sie so oft machen, wie man möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss dann nochmal die Prüfungsgebühr zahlen. Aber falls man durchfallen sollte, Kopf hoch, weitermachen und dann beim nächsten Mal bestehen. Das ist wirklich möglich.
Das gibt ja dann doch so ein bisschen ein sichereres Gefühl, auch wenn man da dann reinmarschiert.
Ja.
Cool. Gehen wir jetzt ein Schrittchen weiter. Ich habe quasi die Prüfung in der Tasche, bin Heilpraktikerin. Welcher Weg ergibt sich dann häufig? Also welche Perspektiven habe ich? Welche Tätigkeiten werden so praktisch ausgeübt von einem Heilpraktiker? Gibt es die Möglichkeit oder macht es vielleicht Sinn, sich auch zu spezialisieren?
Ja, also du hast jetzt ganz viele verschiedene Aspekte erstmal angesprochen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, erstmal sich als Heilpraktiker selbstständig zu machen. Das machen auch die meisten. Man kann natürlich auch sowas machen wie Gemeinschaftspraxen oder sowas. Ne? Das kann mit einem psychologischen Berater oder einem Heilpraktiker Psychotherapie auch ganz spannend sein oder mit einem Achtsamkeitstrainer oder so. Je nachdem, was man sich vorstellt als Praxisidee, sind solche Zusammenschlüsse natürlich auch ganz gut möglich. Und ansonsten, wenn man sich selbstständig macht, hat man halt eine kleine Praxis oder eine große Praxis, je nachdem. Und kann dann entscheiden, möchte ich mich zum Beispiel auf verschiedene Krankheitsbilder spezialisieren. Also keine Ahnung, dass ich sage, ich mache viel Bewegungsapparat, Rückenschmerzen, Fußschmerzen, Hüftschmerzen, also wirklich alles, was so den Bewegungsapparat angeht. oder ich mache so Themen wie gesunde Ernährung, Abnehmen oder sowas in der Richtung, oder ich spezialisiere mich auf bestimmte Techniken, sowas wie Osteopathie oder Chiropraktik, oder ich mache nur Homöopathie. Man kann da einmal in Krankheitsbildern oder einmal in Techniken denken und überlegen, was da der Fokus sein sollte. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, einfach schon aus Marketing-Sicht eine Spezialisierung zu treffen und nicht alles für alles und jeden zu machen, sondern wirklich eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Das ist wesentlich sinnvoller, als 1000 Techniken zu können. Und man kann die ja können, da spricht ja gar nichts gegen. Aber man sollte schon irgendwie einen Fokus setzen, dass man eben auch für einen Kunden klar zu finden ist und der Experte für ein Gebiet ist. Aber das nur mal aus der Marketing-Ecke geplaudert. Da geben wir übrigens auch noch mal Tipps innerhalb der Ausbildung, was man so machen kann. Ja, also Spezialisierung auf jeden Fall.
Jetzt hast du ja gesagt, es gibt da ein recht breites Feld. Und
ja,
wir bieten ja auch an, so ein bisschen mal reinzuschnuppern in verschiedene Felder über unsere Zusatzzertifikate. Kannst du da noch so 2, 3 Wörter zu sagen?
Wir bieten ja tatsächlich 4 kostenlose Zusatzzertifikate innerhalb des Lehrgangs an zu ganz verschiedenen Bereichen. Also einmal ist es Aroma- und Phytotherapie. Man versteht erstmal grundsätzlich, wie denkt man, wie ist die Technik, was sind so die Grundlagen, was sind die Annahmen, und man bekommt ganz breites Behandlungsspektrum an die Hand, was man einfach damit schon machen kann mit Therapieplänen, und dass man wirklich ein kleines Handwerkszeug hat, direkt loszulegen. Und das Gleiche gilt auch für die gesunde Ernährung für Kinder. Hier ist nochmal ganz speziell, also der Lehrgang hat eh schon einen Studienbrief, sehr, sehr ausführlich zur Ernährungsberatung, und dann nochmal eine Spezialisierung für Ernährungsberatung für Kinder enthalten. Und da kann man dann nochmal gucken, wie man Leute berät. Da sind viele Praxisbeispiele drin. Das ist ja auch wirklich das A und O in der Heilpraktikerpraxis. Da gehört eigentlich immer sowas zu wie gesunde Ernährung. Das braucht man eigentlich immer, egal welche Praxis man hat. Also an der Ernährung, darauf sollte man sowieso als erstes mal schauen. Ja, und dann kriegt man tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr Handwerkszeug bei uns an die Hand in Richtung Dornbreuß. Das ist ja eine manuelle Methode, und wir haben die Technik erstmal nochmal schön zusammengestellt. Das ist ein tolles Nachschlagewerk, und wenn man dazu noch ein kleines Seminar macht, dann hat man wirklich alles an der Hand, Therapiekonzepte, welche Begleittherapien kann man da noch ergänzen, und wie gesagt, wenn man da wirklich einen kleinen Wochenendkurs oder so nochmal in der Praxis zu macht, dann hat man mit der Theorie und Praxis ein tolles Spektrum an der Hand und kann sehr, sehr viel an Krankheitsbildern schon behandeln und abdecken. Und dann gibt es natürlich auch noch die Homöopathie. Und das ist auch nochmal eine schöne Zusammenstellung, wenn man nochmal anders an Themen drangehen will. Da ist ein anderes Denken hinter, anderes Therapiekonzept. Und das ist natürlich für die Praxis zum Start auch super. Und abschließend, wenn man alle Zusatzmodule wirklich gemacht hat, kriegt man auch, wenn man eine ausführliche Fallarbeit bearbeitet hat, ein Zertifikat dafür. Und dann hat man wirklich viel an der Hand, um direkt loszulegen. Man muss gar nicht groß noch was anderes machen, sondern man hat erstmal so einen kleinen Grundstamm. Ich dachte, ich würde nochmal in Dornbreuß, wenn man das machen will, nochmal was Praktisches empfehlen. Und dann ergibt sich sowieso im Laufe der Tätigkeit immer mal das ein oder andere, wo man Wissen vertiefen will.
Man lernt ja nie aus.
Das Nein, können genau.
wir sicher in allen Bereichen sagen. Dann sind wir jetzt quasi auf dem Weg zu unserer letzten Frage schon. Die kam auch recht häufig vor. Und zwar geht es darum, wie es denn jetzt um den Beruf des Heilpraktikers steht. In der vergangenen Zeit gab es ja doch viel hin und her und war ein bisschen unsicher. Hast du da einen aktuellen Stand für uns?
Das heißt, ersehnte Gutachten ist endlich raus, und es bestätigt eigentlich auch das, was die Heilpraktikerverbände hatten, parallel auch Gutachten angefordert, und ja, es bestätigt, dass der Heilpraktikerberuf wird nicht abgeschrieben, er bleibt weiter bestehen, und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Jetzt sind noch ein paar Stellschrauben, die dann irgendwann mal im Rahmen der Ausbildung irgendwo gedreht werden sollen, da ist aber noch gar nichts Konkretes spruchreif, von daher kann ich immer nur sagen, dass man jetzt zügig am besten die bestehende Ausbildung nutzen sollte und fertig machen sollte, dass man einfach schnell Heilpraktiker wird. Und wie gesagt, in einigen Jahren wird dann vielleicht irgendwas geändert werden. Das passen wir dann natürlich auch in unserem Lehrgang an.
Na, da haben wir doch gute Nachrichten jetzt zum Abschluss. Das war es nämlich alles jetzt auch von meinem Fragenzettel hier an dich. Ich danke dir fürs Beantworten und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.